So, herzlich willkommen zum dritten mittlerweile Podcast von Inera. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast und wir sind sogar zu zweit diesmal, weil wir gedacht haben, macht vielleicht Sinn, auch mal zu zweit das Ganze zu machen. Heute haben wir Simon Bartmann von der BTC da, der auch irgendwie was mit Inera zu tun hat. Und vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
Ja, genau. Also Simon Bartmann, ich bin bei der BTC AG, Tochtergesellschaft der EWE AG, auch mitverantwortlich für das Thema Innovation, neue Geschäftsmodelle, Future Business, Organisationsentwicklung eben mitverantwortlich, in der Unternehmensentwicklung aufgehängt. Und bei uns ist eben auch das Thema Inera, also die Projektleitung sitzt eben auch bei uns in der Unternehmensentwicklung bei der BTC. Und wir sind natürlich eben auch vor allen Dingen in verschiedenen Arbeitspaketen unterwegs, aber auch eben im AP9. Da bin ich eben mit federführend auch mit involviert, wo es geht ja eben auch neue, junge Technologien zu entdecken, Startups zu entdecken, um dann, sage ich mal, die Energiewende gemeinsam dann auch zu gestalten. Genau.
Das Spannende an dir ist ja, und du kommst ja irgendwie aus dem Bereich, einfach dieses Thema neue Geschäftsmodelle, worum wir uns jetzt auch gerade so ein bisschen drehen, auch contentseitig. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, womit du angefangen hast. Ich glaube, du hast mit Taschen angefangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen deine Geschichte erzählen, wie du dann, also was du so gegründet hast und wie es dazu kam. Und dann am nächsten Schritt können wir mal darüber sprechen, wie du dann zur BTC gekommen bist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, sehr gerne. Ja, also sag ich mal, ich blicke jetzt auf fast 10 Jahre Gründerleben zurück, was doch schon nicht gerade wenig ist und viel eben auch erlebt und gemacht, sei es positiv, Upsides und Downsides, was eben so einer Gründung eben dazugehört. Eben auch die Lessons learned auch aus vielen Sachen gezogen. Genau, ich habe klassisch, nachdem ich das Abitur gemacht habe, eben Zivildienst gemacht und dann wollte ich erst so die klassische Laufbahn mit Jura und so weiter eingehen. Habe das dann aber abgebrochen, wollte was Unternehmerisches machen, aber ganz ohne Handwerkszeug geht es ja eben auch nicht. Und irgendwie brauchst du dann auch die ersten Investor, der das Vorhaben auch finanziert. Und das ist dann meistens entweder Family and Friends oder halt auch eine Bank. Und dementsprechend habe ich dann eben eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, um halt eben kaufmännisches Know-how. Und ich wollte auch irgendwie in ein Unternehmen rein, wo man vielleicht potenziell auch einen guten Mentor finden kann, und den habe ich halt eben in diesem Unternehmen gefunden, eben der Mitgründer und Geschäftsführer, von dem man eben, muss ich sagen, eigentlich von dem hat man am meisten gelernt. Also alle Skills wirklich, weil er hat es erlebt und gemacht und hat ein 100-Millionen-Unternehmen aufgebaut, und da kann man eigentlich auch nur von den Erfahrungen lernen, und das kann auch kein, da steht in keinem Buch drin, das kann auch kein Professor einem so vermitteln, der nicht selber mal wirklich ein Unternehmen auch from scratch auf dem Reißbrett aufgebaut hat. Genau. Und habe währenddessen das erste Unternehmen mit aufgebaut, das war eben diese Taschengeschichte, wo ich dann eben die Bank und Familie das eben mit aufgebaut haben, dann die erste GmbH gegründet. Und dann kam irgendwann der Punkt, als dann bei RTL ein Bericht war und dann meine damalige Vorgesetzte gesehen hat, ja, bist jetzt hier bei RTL und was willst du jetzt eigentlich noch machen, ne? Oder welche Richtung geht das dann? Und dann kam irgendwann der Entschluss, weil es auch zu viel geworden ist, zu sagen, okay, ich kündige jetzt. Ich war dann schon übernommen worden zu der Zeit dann. Hatte da auch wirklich viel machen dürfen, und ja, dann kam eben der Schuss und dann eben auch mit Family and Friends dann gesprochen, ob die es mittragen würden, und dann ist halt eben von meiner jetzigen Frau der Onkel halt als Mitgesellschafter damit eingestiegen und war dann der erste größere Investor, und habe das dann wirklich Vollzeit gemacht und vertriebsmäßig dann auf Erfolg gehabt. Also wir sind über Luftmode vertrieben worden, also die auch Drycorn aufgebaut haben und Liebeskind Berlin mit aufgebaut haben, die waren auch noch mit dabei. Mit den Gründern habe ich auch noch das ein oder andere dann auch da zusammengesessen in Hamburg, da in der Speicherstadt. Das hat man eben auch noch von denen viel gelernt, von den Relicke-Brüdern. Das sind ja 2 Brüder, die das gegründet haben. Und so kann man dann eben in Austausch mit verschiedenen Unternehmen, und so entwickelt sich dann eins zum anderen. Und interessanterweise, also Unternehmen, das ist nicht von heute auf morgen, dass man eigentlich die finale Version irgendwie hat. Also es kommt immer irgendwie anders, als man es plant. Und der Output ist dann auch dementsprechend anders. Aber auf jeden Fall, nachdem man so das knapp 3 Jahre gemacht hat, auch ein paar gute...
Eine Frage hierzu, wie alt warst du da? Also nach dem Abi, meinst du?
Ja, genau. Also ich war da so 22, 23.
okay. Und
dem Zeitfenster.
Wo hast du zu der Zeit gelebt?
Das war erst noch zu Hause, also beziehungsweise zu Hause und dann halt in Westerstede, weil das Unternehmen Chinasand ist in Westerstede. Bei dem Unternehmen habe ich eben gelernt. Bei dem war das dort und bin dann aber dann nach Berlin gegangen.
Okay.
Und genau, weil da ist ja eben Fashion City und die PR-Agentur hatten wir eben auch dort. Und natürlich dann eben Fashion Week und das, der ganze Modezirkus halt eben da. Genau, und so hat sich das dann eben entwickelt. Na, ähnlich wie es jetzt im Startup- und Tech-Bereich hat irgendwie Berlin alle neuen Themen irgendwie so für sich geclaimed und das ist so die neue Industrie, also Mode, Technologie, Startups.
Klar.
Genau, und witzigerweise hat dann eben ein mittelständisches Unternehmen eine Anzeige, die wir gemacht haben in der InTouch Style. Also wir hatten einen Fashion-Look-Bericht, wo Miley Cyrus dann halt eine hochwertige Tasche hatte von einer Marke und unsere Tasche war dann quasi als Product to Buy daneben gelistet und wir hatten dann auch Anzeigen gemacht in der InTouch Style. Und das hat dann der Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens im Teppichbereich gesehen und hat gesagt, wir wollen gerade eine innovative Teppichmarke gründen mit E-Commerce. Und dann hatten die mich angesprochen, dass sie sich vorstellen könnten, gemeinsam mit dem was aufzubauen. So kam das dann und um das jetzt nicht zu ausschweifend zu werden, daraus hatte sich dann der Geschäftsführer, ist viel in Asien rumgekommen und hatte dann eben einen Junior kennengelernt, der in Tech-Startups investiert und der war in dem Hux Accelerator mit investiert. Und so kam dann die Brücke nach China, Hongkong. Und dann hat der Hux Accelerator halt zu dem damaligen Mitgründer Sebastian, der vom Technologiebereich kommt, als CTO dann gearbeitet hat, uns dann so zusammengeführt. Also die haben quasi ein bisschen so Boyband-mäßig halt da was zusammengecastet und hatten halt jemand gesucht, der Unternehmen aufbauen kann, der Sachen einfach treibt, Netzwerken kann, Investor Relations machen kann. Und so bin ich dann in diese Sache dann ein bisschen reingerutscht und habe dann den Vertrieb aufgebaut, wo wir Mediamarkt Saturn als Kunden gewonnen haben, Best Buy in den USA oder Orange Telekom.
Aber das war dann schon das zweite Startup, ne?
Also das war eigentlich das dritte. Also okay. Diese Teppichgeschichte war noch dazwischen.
Ja.
Die so ein bisschen, ja, da war mehr so Upsides und Downsides, war aber am Ende des Tages gut, weil ich glaube, dann hätte mein damaliger Geschäftspartner, der mich dann da vorgeschlagen hätte, glaube ich, nicht vorgeschlagen, wenn das Mist gewesen wäre, haben das dann eben an die, weitergemacht und so kamen wir eben dann dazu und dann bin ich eben in Nevo dann damit mit reingerutscht und habe das dann wesentlich mit aufgebaut, weil wir hatten halt die Techies, so die hatten halt die Technologie im Kopf, aber es fehlte so an also dieses Gesamtbild, was man eben muss, quasi den CEO haben, den CTO, CMO, COO und dann Step by Step so aufbauen, so dieses Boyband-Bild, was ich da mal, das war so eine meiner Lessons Learned, also wie die auch gearbeitet haben, die haben wirklich konkret Charaktere gesucht und die halt vervollständigt und wenn man den Hux Accelerator anschaut, die fahren sehr erfolgreich auch mit dem Thema, also wirklich gute Teams aufzubauen. Genau, dann auch eben in China gelebt, in Shenzhen, wo halt eben die Produktion war. Genau, und dann hatten wir einen erst großen Investor, dann Dayton Industrials. Die haben Teilkomponenten für uns geliefert. Und weil es relativ schwer ist, für Hardwarefirmen Investoren zu finden, weil die meisten wollen schnelles Geschäft machen und Plattform rein, raus, zack, weiter. Und Hardware ist natürlich, ja, da habe ich ein bisschen Risiko, da habe ich Warenrisiko, da kann ich nicht so schnell pivoten und sagen, ich mache jetzt die Webseite von grün auf gelb, sondern ich habe dann halt Lager. Und die sind damit eingestiegen, roundabout sind über 3 Millionen Euro dann da reingeflossen. Die haben dann auch Ende 2016 das Unternehmen dann vollständig übernommen und dann noch ein halbes Jahr dann eben als CTO weitergearbeitet. Und genau, das war so jetzt im Zeitraffer die ganzen Thematiken, genau. Und mit Media Saturn, also die Produkte werden auch heute noch verkauft, also Dayton Industrials, /Amy Technologies, die haben es jetzt schon wieder gekauft, also ist nochmal weiterverkauft worden mittlerweile. Und selbst in Oldenburg gibt es das Unternehmen immer noch. Also das war schon eine gute Sache, die wir da aufgebaut haben. Und ja.
Das ist eine Uhr, die du auch gerade trägst?
Genau, das ist, ich trage selber auch noch die Uhren. Von daher, zwischendurch kriegt man auch immer noch mal ein Mail irgendwie, wo noch was unterstützt werden muss. Der ein oder andere Kontakt auch nochmal hergestellt werden muss. Gerade wer den Mediamarkt Saturn Vertrieb kennt, der ist relativ komplex und da muss man immerhin manchmal auch nochmal die ein oder andere Verbindung zum Abteilungsleiter dann nochmal herstellen und sagen, hier. Also, weil die ja in einzelnen Gesellschaften relativ komplex, fast wie so eine Genossenschaft, ja, auch wenn sie unter GmbHs aufgesetzt sind, aber relativ komplex Vertrieb sind und da haben die hin und wieder dann mal Probleme, das aus China dann zu steuern. Genau. Und da springt man dann hin und wieder nochmal ganz offiziell dann auch ein und vermittelt dann.
Also, um nochmal zu rekapitulieren, du kommst von einer Ausbildung zum Industriekaufmann über Taschen, die du produziert und verbreitet hast, sag ich mal, über Teppiche, über Smartwatches zu PTC.
Genau.
So, und also die Geschichte ist ja eigentlich, dass du persönlich so mega diesen Gründungsgedanken gegangen bist, ne? So Serial Entrepreneur, du bist durch mehrere Unternehmen gegangen, hast dich irgendwie hochgezogen und jetzt bist du in einem etablierten Corporate drin. Warum? Also was machst du da? Was hat dich jetzt herausgefordert, an der Stelle genau das zu tun?
Genau, also dann in der Tat, also ich hatte dann den Kontakt mal vor über einem Jahr, bevor wir, glaube ich, das Ding dann auch verkauft haben, mal mit IWE schon gehabt. Hm. Also da war Enera auch schon gerade, da waren die noch drüben in dem anderen Gebäude und das war so eine Entstehung und dann hatte ich unter anderem mit Ulf Bäumemeier eben auch Kontakt gehabt. Und da war das für mich ein Begriff. Und da ich, also das war die Komponente 1, wie dann der Fokus erstmal hier wieder kam, warum das interessant war. Zum anderen auch ganz klassisch, ich komme aus der Region, also ich bin gebürtiger Jeferaner.
Okay.
und da denkt man dann doch irgendwie, also alles schlecht war es hier ja auch nicht. Und hatte dann den Kontakt dann zu BTC bekommen, dass sie jemanden suchen im Bereich neue Geschäftsmodelle, Innovation, auch Schnittstelle Richtung EWE aufzubauen. Dann hat sich bei uns in der Unternehmensentwicklung das Projektbüro Enera, beziehungsweise Projektleitung dort ja verbrieft. Und wie man dann eben auch aus so einem schönen, großen Projekt auch Mehrwerte generieren kann, wo man Ende des Tages vielleicht auch neue Startups rausbinden kann, also ein neues Ökosystem auch erschließen kann. Und habe eigentlich so ein Gefühl, dass da viele gute Dinge auch im Laufen sind, wo man perspektivisch auch, glaube ich, sich extrem viel tun wird. Also es ist ein extrem guter Boden. Und was sich eigentlich so durch die Laufbahn eigentlich gezogen hat, also ich habe eigentlich immer so, glaube ich, so ein bisschen so ein Gefühl, was wo Trends hingehen.
Ja.
Und wo sich Märkte entwickeln. Also ich bin kreativ orientiert, aber auch auf der anderen Seite extrem business orientiert und versuche halt das so ein bisschen zusammenzubringen. Also wo ergeben sich Möglichkeiten, neue Dinge irgendwie mit anzustoßen. Und das fand ich eben sehr spannend und reizvoll. Und dann gerade die Energiebranche, die im Umbruch ist und wo sich so viel Neues, Spannendes auftut. Und da habe ich in Berlin halt eben zu der Zeit auch viel mitbekommen, dass sich auch im Bekanntenkreis die ein oder anderen Startups da gegründet haben. Und habe das dann auch eben so mitverfolgt, dachte, Mensch, das finde ich irgendwie interessant und wir wohnen sogar in der Modellregion, da komme ich irgendwie auch her. Und das war dann eben auch so ein Beweggrund zu sagen, okay, ich möchte da irgendwie auch meinen Beitrag zu leisten. Und worauf es am Ende des Tages hinausläuft, ob da das nächste Business rausgebaut wird oder ein nächstes Startup oder sonst wie, das steht ja auf einer anderen Karte. Und das ist so ein bisschen auch so den Anspruch, den ich eigentlich mit in die Sache reinbringe. Also da auch den Entrepreneur-Gedanken, also nicht hinsetzen und jetzt einfach irgendwas abarbeiten oder irgendwie Vorruhestand oder irgendwie was damit zu assoziieren, sondern das als unfassbaren großen Vehikel hier zu sehen, neue Themen mit auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dafür ist jetzt der Zeitpunkt richtig. Wahrscheinlich, wenn man jetzt IWE oder auch BTC sieht, vielleicht wäre ich vor 3 Jahren hier gar nicht gekommen, weil dafür der Lebenslauf einfach viel zu anders ist. Aber ich glaube, das merkt man gänzlich in der Energiebranche oder bei den Commodity-Unternehmen, dass sie jetzt extrem auch einfach dahin schauen. Also man sieht ja hier, was hier entstanden ist mit dem Open Space. Also dass man eben auch merkt, dass man irgendwie auch anders neu denken muss. So, und dass man eben nicht klassisch nach F vom HR vorgeht, so und so muss der aussehen. Zack, bumm, das wird er kosten und dann bleibt er bis zur Verrentung hier. Ja, also das hat sich ja eben massiv geändert und ich glaube, da kann man dann eben auch von den Tech-Startups lernen, aber auch bis hin zu einer Amazon, die sich das auch immer beibehalten haben, dieses Day-One-Thinking. Ja? Und wenn man sich anschaut, und das kriegt man auch hier im Enera mit, dass quasi Amazon beispielsweise auch darüber gesprochen wird, die Cloud-Anwendung zu nutzen. Ja, also wenn man sich überlegt, einfach ein Buchladen, ja, die jetzt so, wo in Siemens beispielsweise sagt, ja, wir wollen auf der Amazon Cloud aufbauen oder auf der Alibaba Cloud. Das ist einfach für mich ein Beispiel, was sich da gerade tut und wie sich Industrien, also wenn man Richtung Cross-Industry geht, sich da Sachen vermischen und auch eine Gemengelage entwickeln, was vorher gar nicht so möglich war. Und das ist einfach das Spannende. Also ich glaube, der Hebel, den man jetzt hier hat, der ist enorm. Ja.
du hast gerade davon gesprochen, dass du Trends siehst, ne? So, und jetzt kommen hier zwei Dinge zusammen. Irgendwie das eine Thema ist Energiewende, wo es eher darum geht, irgendwie erneuerbare Energien auszubauen, irgendwie einen neuen Markt zu schaffen, vielleicht noch, also so die Themen, die in den Nera passieren. Und andererseits so dieser Gründergedanke, schnelles Hochziehen, versuchen zu lernen, versuchen zu verstehen und so weiter. Wie kommt das aus deinem Blick zusammen und welche Trends gibt es daraus vielleicht jetzt so in Bezug auf Enera, aber auch generell so im Thema und Bereich Energiewende?
Ja, also es gibt eben klar so diese klassischen nahen Themen, also wenn man Richtung Grid und solche Themen guckt oder auch im Metering-Bereich. Aber ich glaube, man muss noch etwas querer denken und sich vor allen Dingen in andere Zukunftstechnologien mit einkaufen, sei es jetzt KI, mhm. sei es jetzt im Bereich Virtual Reality, also der ganze Maintenance-Prozess, also der zahlt ja auch am Ende des Tages auf die Energiewirtschaft ein. Dann haben wir Berührungspunkte zum Gebäudemanagement, also eben Prop-Technology. Das sehe ich eben als Riesenthema und da tut sich eben auch jetzt gerade extrem viel. Wir haben jetzt in Deutschland den ersten Fonds, der sich auch rein auf Property Technology, der Richtung Wohnungswirtschaft geht, agiert, der aufgesetzt worden ist. Da tut sich extrem viel und auch gerade in der Investment Startup Venture Capital Bereich ist Energie und alles, was so in diesem Thema und Energie ist für mich ein Teil einer Smart City oder auch einer Smart Region. Und da tut sich jetzt gerade extrem viel, gerade wie diese Systeme korrelieren, wie sie verschiedenen Welten auch miteinander sprechen und auch sprechen müssen. Auch in da ein Beispiel, und ich glaube, in der Energiewirtschaft kommt die, oder generell die Einschläge sind verlangsamt, also im Retail ist ja Innovation relativ schnell und super disruptiv. Dann habe ich eben auch so ein bisschen noch so die Autoindustrie, also Industrie 4.0 kommt noch so dazwischen, dann habe ich so ein bisschen die Autoindustrie und da sieht man auch eben Bewegungen, die einfach undenkbar vorher gewesen wären, dass ein Daimler und ein BMW in der Gemeinschaftsgesellschaft gründen, um im E-Mobilitätsbereich Fuß zu fassen. Ja, die wirklich Barmittel verfügen, um sowas locker alleine zu machen, aber das zählt heute am Ende des Tages nicht mehr. Es gewinnt heute der, der sich intelligent mit anderen vernetzt, ein Ökosystem aufbaut und darin wirtschaftlich agiert. Und wer das nicht begreift, der wird eben in dieser neuen Wertschöpfungskette, ja. die jetzt halt eben nicht mehr nur so klassisch von oben nach unten gedacht wird, sondern eher so neuronal funktioniert, das muss erkannt werden. Und daraus, glaube ich, ist eben das Potenzial, in diesen Feldern zu agieren.
Ja. Das ist so ein Trend, ne? Also ich glaube, so dieses Vernetzen von Industrien, das Vernetzen von Themen, das ist halt immer so ein großes Thema und das ist ja auch eher so ein B2B-Thema. Was glaubst du denn, verändert sich so für dich als Endverbraucher, sag ich mal, als Hausbesitzer, als Wohnungsmieter, wie auch immer? Hast du da irgendwie Trends auf dem Schirm, wo du denkst, so, das ist genau das, was jetzt irgendwie alles disruptiert und vielleicht für die Welt von morgen so ein bisschen verändert?
Also ich glaube, dass eben gerade im Bereich, was ich gerade sagte, Gebäudemanagement, also vor allen Dingen auch für die Mieter sich einiges in Sachen Service ändern wird, auch mehr in Richtung Transparenz, auch von Energie. Da wünscht man sich natürlich eben auch, also dass ich eben auch wie beim Mobilfunktarif auch eben so irgendwie Vergütungsmodelle habe, also eben die Transparenz. Und ich glaube, wenn sich gerade die Utilities mit dem Thema befassen, die geben ja auch so ein bisschen so ein Gefühl an Sicherheit. Und ich glaube, das kann für so Smart Home Aktivitäten ein wertvoller Asset sein, da wir eben nicht wie in den USA, und da haben wir mittlerweile 4 Einhörner, also Unternehmen über eine Milliardenbewertung, die in diesem Bereich Gebäude unterwegs sind, unter anderem Nest, die im Thema unterwegs sind, glaube ich, wird sich das so ein bisschen anders. Also ich glaube, dass auch gerade vielleicht eine Nest mit einem Energieversorger zukünftig auch zusammenarbeiten wird, aufgrund der Marktzugangsthematiken Richtung Datengeschäftsmodelle. Ich glaube auch noch mehr, man muss noch mehr vom Kunden her denken, dass er eben die Mehrwerte auch sieht. Also es muss ihm auch bewusst werden. Also ich glaube, viele Services, die in Planung sind oder auch jetzt schon aktiv sind, die sind im Endverbraucher noch gar nicht so bewusst. Und wir haben massiven, also unsere Generation wird eben viel mehr digitaler schauen. Also welche digitalen Services hat meine Wohnung, wie bin ich vernetzt, welche Angebote kann ich in meiner Stadt nutzen. Da tut sich ja selbst auch in den kleinen Städten ja auch extrem viel. Also ich wohne jetzt in Fahre und da gibt es jetzt mittlerweile eben auch den ein oder anderen mobilen App-Lieferer und auch was es an Marktplätzen gibt. Also man versucht jetzt auch digitale Themen auch irgendwie anzustoßen, weil ich glaube, das ist in so einer Smart Region der einzige Vehikel auch noch, um irgendwie die die Smart Region der Zukunft auch zu machen. Also um auch wieder Landleben attraktiv zu machen. Also das ist so der Bereich.
Also siehst du Deutschland auf einem guten Weg?
Jein. Das führt immer schnell dann auch zu einer Frage, also auch in Risiko auch zu investieren. Also wenn man sich die Technologieunternehmen anschaut, wen gibt es da aktuell an Global Playern? Da gibt es nur die Großen, die Amazons, die Googles, dann kommt lange Zeit auch irgendwie nichts, dann kommt SAP und auch SAP ist momentan gerade in so einer Neuentfindungsphase. Ja? Die kämpfen gegen die Amazon Cloud an mit ihren Produkten, die kämpfen gegen die Alibaba Cloud an. Das heißt, Asien macht sich dicht, wenn man so will, und auch die USA macht sich dicht, indem sie halt Amazon halt eben beflügeln. Das heißt, da ist auch nochmal eine Veränderung. Was ich aber glaube, da wir über sehr viel Technologie und Fachwissen reden und Deutschland ist so eine Ingenieurshochburg ja gewesen, glaube ich, dass jetzt müssen wir wirklich die Möglichkeiten beim Schopf packen und das vereinen, weil wir haben eben nicht mehr nur die reinen Plattformen, jetzt böse gesprochen, einen Buchladen groß zu machen, sondern wir haben eben Infrastrukturthemen, Energieinfrastruktur, wir haben Gebäudeinfrastruktur, das heißt, wir haben viel lokales Business, was sich eben nicht so einfach skalieren lässt, wie eben eine Plattform, also wie eine B2C-Plattform, das heißt, wir haben auch viel B2B-Business. Das heißt, der Marktzugang ist nochmal anders. Das ist ein Asset, den wir nutzen müssen. Dann müssen wir eben auch verstehen, dass die großen Unternehmen auch eben querdenken müssen und auch mehr in Risiko investieren müssen. Ja, weil Risiko ist nicht planbar. Da kann man noch so schöne Excel-Charts ausfüllen. Die Sicherheit hat man einfach nicht. Und das habe ich auch in den Laufbahnen, auch wenn ich mit vielen VCs gesprochen habe und auch nach wie vor sehr gutes Netzwerk dort habe, das gibt es einfach nicht und das kann einem auch keiner nehmen. Da braucht man also eben auch unternehmerisches Risiko, Risikobereitschaft und so muss in dem auch das ganze Unternehmen auch aufgestellt sein. Aber ich glaube, da tut sich was im Bereich Corporate Venturing. Also wir müssen eben die großen Unternehmen müssen auch eben viel mehr in Startups investieren, um sich Technologie-Know-how aufzubauen. Also auch einzukaufen, so einen Knowledge Drain auch zu betreiben. Also dass man eben den Mix findet, die Waage eben aus eigener Innovation, eben Dinge voranzubringen, aber das auch zu challengen und zusammenzuführen mit Startups. Weil dieser Startup-Spirit, das, was dort entsteht, warum Gründer irgendwas gründen, den kann ich nicht erzeugen, indem ich Leute wirklich fiktiv hinsetze und sage jetzt, ihr müsst jetzt irgendwas erfinden und das dann losschicken. Das funktioniert nicht. Ich habe immer einen, der hat die Vision, das war bei unseren Uhren so, der hat sich etliche Jahre mit diesem Thema Fitness-Tracking und Smartwatches befasst, den konntest du nachts wecken, der konnte dir den Wettbewerb aufzählen, der konnte dir sagen, wie sowas kalkuliert wird. So einen brauchst du. Den musst du enablen. So, und dem musst du irgendwie Geld an die Hand geben, Partner an die Hand geben, dass das am Ende auch zum Erfolg führt. Aber was ich damit sagen wollte, also eben Risikokapital und auch eben Venture Capital. Und ich glaube, das weicht jetzt auch noch mehr auf. Was da auch ein bisschen und da auch nur so eine kleine politische, also der Brexit ist natürlich keine schöne Sache, aber er bringt für den Standort Deutschland extrem viel Risikokapital. Also zumindest, dass sich die Offices in Frankfurt ansiedeln, ist ein extrem wichtiger Punkt. Weil ich bin in der CVA, quasi noch so, das ist eine Association, bin ich Partner. Das ist aus verschiedenen Ex-Bankern, die auch Managing Director-Funktionen hatten. Das ist auch die Firmen transatlantische Deals gemacht haben, wo wir uns eben auch damit befassen, in Startups zu investieren. Wir haben eben auch eine eigene Vermögensverwaltung damit drin. Also die Startup-Aktivität ist auch auf Business Angel-Ebene auch noch nach wie vor aktiv. Und ich habe über das Vehikel das mitgesteuert. Und das entwickelt sich gerade sehr gut. Also dass wir eben auch Startups mit Kapitalgebern verbinden wollen oder auch Corporates sagen, die in Startup investieren wollen, zu sagen, hier gebt ihr 500.000 rein, wir machen auch 500.000. Also in dem Bereich auch unterwegs zu sein. Und dann, weil das ist nämlich entscheidend, weil viele Startups haben eben auch Angst, sich mit einem Corporate, also mit einem Unternehmen direkt zu verbandeln, weil sie wollen nicht nur von einem strategischen Investor abhängig sein und vor allen Dingen wollen sie ja auch Produkte an die Konkurrenz verkaufen. So, Und da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem, weil das ist ja das neue Vehikel, damit große Unternehmen auch eben Märkte, Marktverdrängung. Aber die sehen erstmal, ja, die wollen ja Produkte an unsere Konkurrenz verkaufen, was ich erstmal eigentlich, die Angst kann ich nicht teilen, weil wir sind so schnell unterwegs. Also ich muss jetzt quasi auch jeden Arm auch irgendwie greifen, der da ist. Ne?
Vielleicht noch eine Abschlussfrage so. Wenn Inera vorbei ist, Ende 2020 wird es ja soweit sein. Was versprichst du dir? Was hast du irgendwie oder was habt ihr mit dem, was ihr bei der BTC tut, für Inera gemacht und mit Inera vielleicht erreicht?
Also ich glaube, dass wir einen großen Wertbeitrag dazu leisten können, dass Inera zum Erfolg kommt, dass wir das auch als Möglichkeit sehen, eben unsere Energieeffizienz, also wie Energie gemanagt wird, halt eben einen Beitrag zu leisten, das zu optimieren, dass wir einfach viel mehr auch Community, also eben Richtung Prosumer, also eben mehr Solarenergie untereinander, also auch den Strommarkt smart machen, also Transparenz, Community-Gedanken weiterpflegen, und dass wir hoffentlich für den Standort Deutschland viele gute potenzielle Startups daraus generieren oder Ideen generieren, die wir auch in die Welt exportieren können. Ja, das ist so das, was ich mir hoffe, was dann bei 2020, und ich glaube, dass die Inhalte, die hier entstehen, einfach die Berechtigung haben, danach noch größer weiterzuleben. Mhm. Also ich sehe es eher so als ersten Footprint, dass sich eben ja, neue Dinge anders in solchen Ökosystemen wie auch hier im Open Space dann auch entwickeln können.
Super.
Vielen Dank, Simon.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören auch.
Vielen Dank.
Bei weiteren Fragen gerne bei uns auf Twitter oder Facebook melden oder auch die Webseite energie-vernetzen.de besuchen. Vielen Dank und bis bald.
Genau. Ja, danke. Ciao. Schön. Tschüss.